Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ja, aber da waren wahrscheinlich die Perspektiven nicht da. Ich meine, ich habe mir das auch nur leisten können, weil ich schon unterrichtet habe. Und das dann, weil ich das wollte, einfach auf mich genommen habe, das noch zusätzlich zu machen. Das war natürlich ein Schritt oder ein Schuss ins Blaue. Schuss nicht, aber ein Schritt in die Unsicherheit, ja. Aber ich wollte es einfach machen und ich habe gesehen, das braucht es eigentlich. Weil wie du sagtest, wir haben in Tirol, ich glaube, wir haben 298 Dörfer und 303 Musikkapellen oder so. Und da sind, wenn da im Schnitt bei jeder Musikkapelle 4 Tenorhandspieler sind, kann es nicht sein, dass wir keinen einzigen professionell ausgebildeten Lehrer für dieses Instrument haben.
3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Ich wünsche ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, du hast es gut angefangen und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Jetzt geht es wieder los nach der Weihnachtspause und ich möchte dieses Jahr den Podcast noch besser gestalten und noch mehr machen. Dazu gibt es schon einige Ideen. Ihr könnt die Vorläufer auf Patreon schon hören und da euer Feedback dazu geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid und mir ein bisschen Feedback gibt, ob dieses neue Format natürlich auch Sinn macht. Bevor ich meinen Gast vorstelle, wie immer der Supporter und der ist auch in diesem Jahr Buffet Grand Port, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Und zu Buffet Grand Port gehört die Marke B&S und die haben eine neue Trompetenserie herausgebracht, die Personality. Und die Personality-Trompetenserie besteht aus drei verschiedenen Instrumenten, an denen drei Trompeterpersönlichkeiten, nämlich Martin Hutter, Thomas Inderker und Benny Brown, mitgearbeitet haben. Ich konnte die Trompeten unlängst schon ausprobieren und für mich ist der Favorit einfach die Benny Brown Trompete, denn die gibt mir die Vielfalt, alles soweit abzudecken, was ich spiele, von symphonischen Klängen bis hin zur Big Band, aber auch Kammermusik, kann ich alles damit spielen. Welcher Spielertyp und welche Klangfarbe euch am besten liegt, das müsst ihr natürlich selber ausprobieren. Deswegen ganz schnell zu eurem Instrumentenhändler eures Vertrauens und die Personality-Trompete von B&S ausprobieren. Mein heutiger Gast ist Georg Pranger und er gehört zu den Gästen, die mir von euch vorgeschlagen wurden. Georg kannte ich vorher eigentlich gar nicht so wirklich und musste mich dann natürlich erstmal so ein bisschen reinarbeiten und recherchieren. Und dann ist mir was aufgefallen, was ich zunächst sehr komisch fand, nämlich er ist der einzige studierte Euphonium-Spieler in ganz Österreich. Klingt komisch, war für mich auch komisch, ist aber tatsächlich so. Warum das so ist, das erläutern wir natürlich im Gespräch. Außerdem gibt es natürlich Übetipps, es gibt ein paar Mindset-Tipps und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Georg Pranger. Mein heutiger Gast kommt aus Tirol und hat zunächst Bassposaune am Mozarteum in Salzburg studiert. Seine heimliche Liebe gehört aber dem Euphonium. So beendete er als erster Österreicher sein Masterstudium im Hauptfach Euphonium am Leopold-Mozart-Zentrum Augsburg bei keinem geringeren als Stephen Mead. Er ist seit 2014 Solo-Euphonist der RET Brass Band, unter anderem auch bei den Woodstock-Musikanten dabei und darüber hinaus als gefragter Solist unterwegs. Seine Mission ist ganz klar, er möchte das Euphonium salonfähig machen und da ist ihm schon der erste Schritt gelungen, indem er seit 2021 Dozent für dieses am Mozarteum in Salzburg ist. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Georg Pranger.
Hi, freue mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Georg, welches Musikstück hast du dir als letztes Mal bewusst angehört?
Ich höre ja deinen Podcast und habe mich fast ein bisschen darauf vorbereitet, muss ich gestehen.
Ja.
Gemein, gell?
Nö, alles gut.
Es war am Weg nach Salzburg, und zwar das zweite Sinfonie von Gustav Mahler.
Cool, dann weißt du, weil wenn du fleißig zuhörst, dass das meinem Lieblingsmaler ist.
Ja, wirklich?
Ja.
Okay. Ja, meine auch. Ich durfte sie spielen und ich habe natürlich, das war in der Jugendorchesterzeit und habe da viele unbeschwerte Erinnerungen daran und es war einfach richtig, was richtig Prägendes für mich.
Okay, das glaube ich. Also mir ist es noch nicht vergönnt worden, das im Original quasi aufzuführen. Wir haben nur mal als Brassband den letzten Teil quasi gemacht. Das war so mein Erlebnis mit der zweiten Maler. Und das fand ich schon mega gut.
Ja, verständlich.
Ja. Genau, auf Brassband werden wir später noch ein bisschen kommen. Georg, wie kam überhaupt Musik in dein Leben?
Das war eigentlich immer präsent. Also meine Großeltern haben schon musiziert, meine Eltern haben musiziert, als Laienmusikanten oder Musikerinnen, Musiker zu Hause. Eigentlich bin ich aufgewachsen mit Traditionsmusik, mit Volksmusik. Habe dann begonnen, als Kind die steirische Ziehharmonika zu erlernen und bin dann auch dann bald zum Tenorhorn gekommen. War da in der Musikschule und dann nahm meine Karriere quasi ihren Lauf.
Okay, wie kommen wir von der steirischen zum Tenorhorn?
Sehr gute Frage. Das war ein Zufall. Wie es der Zufall oft so will, mein Vater spielt Flügelhorn und dann habe ich gesagt, ich würde auch kein Flügelhorn spielen und dann hat er gesagt, nix da, im Keller vom Opa liegt noch ein altes Tenorhorn, du lernst Tenorhorn. Und so kam ich zum Tenorhorn.
Okay. Hast du das dann auch gerne gespielt?
Ja, schon. Was ein zweiter wichtiger Teil war in meinem Aufwachsen, war Sport. Also das hat immer viel Zeit eingenommen, Skifahren vor allem und Fußball. Und da war Musik lang ein Hobby, so neben dem Hobby. Und wie es der Zufall so wollte, war ich einmal beim Skifahren schlecht. Und zwar so schlecht beim Skirennen, dass ich gegen einen Scheinwerfermasten geknallt bin und mir den Fuß zerlegt habe. Und dann konnte ich nicht mehr sporteln und dann musste ich mehr üben, um die Zeit irgendwie zu füllen. Und da habe ich gemerkt, dass das gar nicht so schlecht funktioniert. Und dann bin ich eigentlich erst so richtig eingetaucht ins Üben und ins Weiterkommen. Da war ich ungefähr 14, 15.
Okay. Das heißt, wenn der Mast nicht da gestanden wäre, wärst du jetzt Profi-Skifahrer?
Ja, wenn man es auf die Spitze treibt, könnte man es so formulieren, ja, vielleicht.
Okay, dann sind wir auf jeden Fall heilfroh, dass du damals den Mast nicht gesehen hast und dir den Fuß gebrochen hast. Wann kam dann die Entscheidung zum Studium für dich?
Eigentlich recht früh. Ich habe eine höhere technische Schule besucht und das war aber dann trotzdem recht früh klar, dann, also in der zweiten Klasse, dass ich Musik zu meinem Leben machen will. Mhm. Eigentlich war das Unterrichten immer im Fokus. Also ich habe Musik studieren begonnen, um zu unterrichten. Und das war mir eigentlich recht früh klar. Ich habe eben auch Skilehrerausbildung gemacht und bin ein bisschen touristisch aufgewachsen und hatte immer mit Menschen zu tun. Und diese Arbeit mag ich einfach und das ist in mir. Menschen weiterbringen zu wollen. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil als Lehrer. Und deshalb war das dann mein Weg, ja.
Mhm. Zwei Fragen. War dir klar, was das dann heißt, Profi zu sein? Also wie so ein Leben danach dann aussieht nach so einem Studium?
Ist das jemandem klar, der das Studium beginnt?
Das ist eine gute Frage.
Ich weiß es nicht. Und da kann ich leider zusagen, ich bin auch der Meinung, dass das auf Hochschulen zu wenig vermittelt wird, wie das Leben danach aussieht. Also da kann ich gleich einen Wunsch äußern an die Musikuniversitäten dieser Welt. Vor allem im pädagogischen Sinne, die Lehrenden mehr darauf vorzubereiten, was in real life passiert und nicht zu viel zu vertheoretisieren und die Schüler dann mit einem Rucksack voll Seminararbeiten rauszuschicken. Genau, das ist nicht immer zielführend.
Okay, darauf komme ich später nochmal zurück, weil ich finde das einen spannenden Punkt, da bin ich nämlich sehr bei dir. Mhm. Du hast gesagt, dich hat schon immer gereizt, Menschen voranzubringen, auch beim Skifahren als Skilehrer. Du hast ja jetzt mit Studenten zu tun an der Hochschule. Beim Skifahren und Studenten kommen ja freiwillig zu dir. Das ist ja nicht, in der Musikschule ist das ja nicht immer so.
Ja, richtig, ja.
Ja, war dir das schon klar damals, dass du da auch mit Menschen zu tun hast, die vielleicht jetzt nicht freiwillig da sind?
Ja, da, also die rosa-rote Brille, oder wie man sagen könnte, habe ich da recht früh verloren eigentlich. Das war mir schon klar. Mhm. Das habe ich in meiner Musikschullaufbahn als Schüler schon auch mitbekommen, dass nicht jeder, und auch ich am Anfang zugegebenermaßen, weil eben Sport so ein großer Teil war, dass nicht jeder immer mit Freude in die Stunde kommt. Das war bei mir auch so. Mhm. Und manchmal ist es wirklich so, dass das auch passiert, und das kennst du wahrscheinlich auch, dass die Kinder da sind, damit die Eltern einmal eine Stunde Pause haben.
Ja.
Genau. Auch das kann ich bis zu einem gewissen Grad als Vater nachvollziehen, aber da gibt es vielleicht billigere Varianten wie Musikschulbesuch.
Wie gehst du damit dann um, wenn du merkst, okay, der oder die Schülerin steht da und will eigentlich überhaupt nicht spielen und übt auch nicht, aber die Eltern sagen, ja, nein, das ist gut für mein Kind.
Ich spreche das knallhart an. Also wenn es wirklich so ist, dass er auch kommuniziert wird vom Kind oder vielleicht sogar auch von den Eltern so hinter vorgehaltener Hand, ist mir auch schon passiert, dann sage ich, ich bin keine Aufbewahrungsstätte. Ich will Musik vermitteln, und da braucht es auch einen Gegenpart, der das auch annehmen will und auch bereit ist, was zu geben. Dann kann man das machen. Aber wenn da gar nichts kommt und das wirklich nur, wenn das klar ist, dass das nur eine Aufbewahrungsmöglichkeit für das Kind ist, dann spreche ich das an bei den Eltern und spreche das auch dann mit meinem Chef ab, und dann ist meistens gibt es eine einvernehmliche Lösung.
Okay. Genau. Du hast ja jetzt schon mal ein bisschen gesagt, du wünschst dir auch, dass im Studium mehr aufs reelle Leben vorbereitet wird. Das heißt, dein Studium war geprägt mit Seminararbeiten, Schreiben und Üben.
So hat es jetzt geklungen, gell?
Ein bisschen, ja.
Ja, und es ist ein bisschen wahr. Wobei das bei mir, glaube ich, noch besser war, als ich das jetzt wahrnehme. Wir hatten jetzt unlängst einmal eine Sitzung, eine Department-Sitzung hier, und da war wirklich Thema, dass die Studenten so wenig Zeit haben neben den Seminaren, dass sie oft gar nicht in den Einzelunterricht, in den Hauptfachunterricht kommen können. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, muss ein Pädagoge ein super Bläser sein oder Musiker oder Instrumentalist oder was auch immer sein oder nicht? Das ist eine Streitfrage. Ich finde schon, dass man da relativ fit sein sollte. Und deshalb ist bei mir, bei meinen Vorlesungen, die ich mache und im Unterricht, ein zentrales Thema einfach, wie sieht die Praxis dann wirklich aus? Und wir gehen auch in Didaktik zum Beispiel, gehen wir in die Schulen und interviewen Lehrer und versuchen uns wirklich in der Praxis zu orientieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Studenten, damit sie dann wissen, was wirklich auf sie zukommt.
Ich finde das gut, dass du da auch Lehrer interviewst, weil oft erlebe ich das auch, also wir haben ja auch ich bin ja an einer allgemeinbildenden Schule und dann haben wir Referendare oder sogar noch Studenten da, die sich das angucken, und man hört immer wieder das Gleiche, dass Leute lehren, die vielleicht selber nie in der Schule waren, also von der Uni in die Uni gehen und dann so tun, als ob sie alles wüssten, und aber auch da wieder der reale Bezug überhaupt nicht da ist. Deswegen finde ich eigentlich ganz schön, dass du auch sagst, okay, wir gehen trotzdem, also auch wenn du aus der Praxis kommst, trotzdem nochmal raus und interviewen einfach weiter in Lehrer, um verschiedene Sichten zu sehen.
Ja, unbedingt. Also bei mir sind auch immer wieder Schüler oder Studenten da, die hospitieren und sich da Sachen aufschreiben, und die müssen dann mittlerweile in manchen Fächern müssen die dann eine Seminararbeit schreiben über dieses Praktikum, das sie da machen. Ich weiß nicht, da habe ich meine Probleme damit, da tue ich mich schwer. Vor allem, wenn ein Student kommt, der jetzt noch nicht wirklich Unterrichtspraxis hat, der soll dann eine Seminararbeit schreiben mit seinem theoretischen Wissen aus der Uni über ein praxisbezogenes Hospitationspraktikum. Da wird es dann schwer für mich. Also da würde ich da würde ich einfach eben, das versuche ich ja, mit vielen Lehrern reden, ja, Erfahrungswerte sammeln und die dann auswerten und unterm Strich von mir aus eine Statistik erstellen, was, wo Common Sense irgendwie stattfindet und sowas wäre dann, wenn man das schon theoretisch abhandelt, vielleicht sinnvoller.
Ja. Ja, also ich bin ja froh, dass ich musste, in meinem kompletten Studium, lass mich lügen, 3 oder 4 Arbeiten schreiben. Das war's. Mhm. Also ich bin sehr froh, dass ich da nicht so viel machen musste.
Das ist unsere Generation, Andi. Ja. Es tut mir leid, es ist schon ein bisschen her.
Ja, das stimmt. Aber es ist wirklich so, wir haben viel praktisch gemacht. Also ich wäre auch gern öfter in der Schule gewesen, tatsächlich. Ja. Trotzdem bin ich froh, vieles gesehen zu haben. Um einfach auch zu wissen, also wie es draußen läuft. Also ich finde diese künstlerische Ausbildung gar nicht so verkehrt, weil ich soll ja Musik vermitteln. Und Musik hat ja auch schon, also ist ja auch Kunst. Und wenn ich jetzt nur noch irgendwie der Pädagoge bin und eigentlich überhaupt nicht mehr irgendwie selber auch mal was kann, tue ich mir da echt schwer. Deswegen, ich versuche ja immer, noch viel zu spielen oder zu dirigieren, damit ich einfach nicht irgendwie zu so einem Erzählonkel mal werde, so wie das irgendwann mal war in so einem Orchester oder in so einer Band oder irgendwas, sondern einfach immer noch einen Bezug dazu habe.
Ja, das finde ich super. Am Ball bleiben, ein bisschen up to date sein auch, oder? Als Vermittler unbedingt. Ja, ja. Bin ich voll bei dir.
Genau. Ja. Also, das ist natürlich in anderen Fächern schwieriger, das verstehe ich, aber auch ein Sportler hat ja irgendwann mal Sport studiert, weil er dafür brennt und nicht, weil er einfach nur einen Ball angucken will und sich sagt, so geht's, sondern weil er es halt mal gern gemacht hat irgendwie.
Ja, genau, absolut, ja, das ist ein super Vergleich.
Ja. Wie kam bei dir das Euphonium dann rein? Also, du hast ja Posaune studiert, weil es nicht anders ging.
Richtig, eigentlich schon, ja. Also ich habe mit Tenoren begonnen und dann war irgendwann Talent erkennbar und dass da vielleicht weitergehen kann. Und dann musste ich auf die Posaune umsatteln. Ich bin sehr dankbar für diesen Posaunenweg, der mich einfach kompletter macht als Musiker. Das ist als cool und war wichtig und ist nach wie vor wichtig, weil es mir auch viel ermöglicht hat. Das Euphonium kam dann in mein Leben, als eine Jugendbrassband ins Leben gerufen wurde für die European Championships 2010 in Linz damals. Und ich war 2007 bei der Militärmusik in Tirol und da wurde so eine Jugendbrassband ausgeschrieben. Und da habe ich dann vorgespielt und dann hatte ich das erste Mal so ein Euphonium in der Hand und habe da dann mitgespielt.
Bevor wir zum Euphonium genauer gehen, wie war dein erstes Mal in der Brassband?
Wie das war?
Ja.
Oh, Erleuchtung. Erleuchtung. Es war ein unfassbares Klangerlebnis. Also es gab bei uns zu der Zeit nur eine Brassband, die Brassband Fröschel Hall, bei der ich dann auch begonnen habe zu spielen. Mhm. Und das war so, also wer da mitgespielt hat, das waren die richtigen Kings quasi. Und das war schon ein Etappenziel von mir, oder damals ein großes Ziel, dass ich da irgendwann mal drin sitzen darf. Und da hat zum Beispiel Lito Fontana, ist ja ein Name in der Szene, Posaunist, ist da 6 Jahre lang hinter mir gesessen und hat mich beschallt von hinten. Und das war einfach unglaublich, einfach die alle spielen zu hören, zu sehen, die Energie, die, ja, wie Brassband halt ist, das geht durch Mark und Bein und das hat mich umgehauen einfach.
Ja, also du hast 2007 das erste Mal Brassband gespielt. Ich habe 2009 das erste Mal Brassband gespielt. Da wusste ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Bin nur mal eingeladen worden und mir wurde so ein Kornett in die Hand gedrückt. Und dann hieß es, spiel doch mal Rehpiano. Da wusste ich noch nicht mal, was das ist. Dachte mir so, hä? Was soll das denn? Okay. Und ich bin so überfahren worden von diesem Klang und von dieser Energie. Das ist Wahnsinn. Also werde ich nie vergessen, wie ich da saß und einfach überhaupt nicht mehr wusste, weil das ist ja komplett andere Welt irgendwie.
Ja, total.
Da
ja.
Abgefahren. Deswegen habe ich meine Staatsexamensarbeit über Brassbands geschrieben. Nur deshalb.
Cool. Ja. Sehr gut. Meine Bachelorarbeit habe ich auch über Brassband geschrieben.
Ehrlich? Was war dein konkretes Thema?
Ich habe, boah, das ist lang her, du fragst Sachen.
Ja.
Ich habe einfach diesen Weg der Brassband beschrieben, die Brassband generell, geschichtlich aufgearbeitet, die Instrumente näher beschrieben, Ich glaube, ich habe sogar so detaillierte Beschreibung einer Konzertjahres oder so Jahreskreis gemacht, ich weiß gar nicht mehr genau. Und habe versucht, einfach diese Faszination, die mich da, wie du so schön gesagt hast, überfahren hat, wie sie dich überfahren hat, ich versucht, diese Faszination in diese Arbeit zu packen. Und dann auch beim Gespräch dann bei der Prüfung hat die Jury, die Kommission dann danach gemeint, die Faszination hat gewonnen. Und so haben sie mich wissen lassen, dass ich bestanden habe. Also es ist transportiert worden, was ich sagen wollte.
Cool. Klingt echt spannend. Ja, bei mir war es ein bisschen theoretischer. Ich habe im ersten Teil auch so geschichtlich, wo kommt das her irgendwie? Und auch, wie ist eine Brassband besetzt? Und zweiter Teil war zwei Arrangements verglichen mit dem Original, um zu gucken, wie nah ist man am Original und was ist klangtechnisch wahrscheinlich besser umgesetzt und so. Das war auch mal ganz spannend.
Cool. Ja. Was waren das für Werke? Weißt du das noch?
Rienzi Overture von Wagner. Genau. Ja. Mit zwei Arrangements, aber frage mich nicht mehr von wem. Weiß nicht mehr. Also ich weiß, dass das eine war von der Black Dyke eingespielt. Das auch im direkten Hörvergleich wirklich nah an einem Streichorchester war.
Okay.
Andere Tonart war, glaube ich, ein Halbton höher oder ein Ganzton höher, damit es halt besser liegt. Ja. Aber sonst klanglich verdammt nah an einem Streichorchester. Wahnsinn. Genau, warum? Und das war mir tatsächlich nicht klar. Ich dachte, nur in Deutschland kann man Euphonium oder Tenoren nicht studieren, wenn man nicht beim Bund ist. Also bei der Militärmusik geht es ja bei uns. Warum kann man das bei euch nicht machen?
Ja, das ist genau die richtige Frage. Mittlerweile kann man es in Deutschland ja schon machen, in Augsburg. In Österreich kann man das nicht machen, weil mir liegen die Gründe ein bisschen fern eigentlich, aber ich glaube, weil dieses Instrument nicht in der Stammbesetzung eines Symphonieorchesters ist. Das ist sehr oft das Argument oder das man mir gesagt hat, warum das nicht möglich ist. Ja, ich glaube aber, dass sich die Zeiten da sehr gewandelt haben. Es sind ja auch andere Instrumente, die man studieren kann, nicht im Symphonieorchester. Und es gibt ja außerhalb vom Symphonieorchester eine riesige freischaffende Szene, in der sämtliche Instrumente vertreten sind und wo es auch Menschen gibt, die mit diesen Instrumenten sehr, sehr gutes Geld verdienen oder ihr sicher Leben aufbauen. Und deshalb hat es, denke ich, absolut seine Berechtigung oder sollte es zumindest haben.
Ja, vor allen Dingen allein durch die Blasmusikszene. Also es gibt ja genug Tenoristen und so, die in der Blaskapelle sind, die wäre ja auch schön, wenn da ein Lehrer ist, der sich damit auskennt.
Ja, richtig. Da liegt was Großes drin. Und zwar kommt es halt immer darauf an, was man spielt und wie schwer die Stimmen sind. Und da war halt immer das Argument, ja, für diese Literatur oder für diese Level, das kann ein Posaunist auch unterrichten. So ungefähr. Und das war dasselbe Thema bei uns mit Klarinette und Saxophon. Das hat auch oft ein Klarinettist unterrichtet, Saxophon zusätzlich. Aber das, ja, wie gesagt, ich finde das nicht mehr zeitgemäß. Also die Literatur wird schwerer, alle Levels gehen nach oben. Ich sehe es immer bei den Wettbewerben hier in Österreich, heißt es ja Prima la Musica, weil ich jetzt hier musiziert. Und da bin ich oft in der Jury und da sind wirklich, da sind Leistungen dabei von 14, 15, 16-Jährigen, die sich sehr, sehr gut sehen lassen. Also da haben auch manche Studenten zu kämpfen mit diesem Level. Aber beim Euphonium wird es da schwierig. Weil die meisten auch dann, wenn sie das ernsthaft verfolgen, schon auf die Posaune wechseln, ab einem gewissen Alter. Und dann bricht das Euphonium-Segment total weg. Und dann sind beim Bundeswettbewerb auf nationaler Ebene sind dann nur noch drei oder vier oder so eine Handvoll. Und überschaubar vom Level her. Weil die dann meistens auch schon zweigleisig fahren und sich auf ein Posaunenstudium vorbereiten und das dann halt so nebenher noch machen. Und das finde ich, es sollte möglich sein, mit dem Instrument, auch wenn es ein Tenor ist und keine Posaune oder ein Euphonium, meiner Meinung nach, sollte es möglich sein, sein musikalisches Leben damit zu gestalten und auch seinen Weg gehen zu können auf einem professionellen Level, ohne das Instrument wechseln zu müssen.
Ja. Weil wir gerade schon bei Posaune und Euphonium und Tenoren sind, es gab eine Zuschauerfrage, nämlich was sind so Fehler, wenn man als Posaunist aufs Euphonium wechselt?
Spannende Frage. Fehler. Was heißt Fehler? es gibt Sachen, die man anders machen kann oder sollte, damit das Instrument besser funktioniert. Es ist einfach eine andere Luftführung in erster Linie. Das ist eigentlich das Hauptthema und eine andere Klangvorstellung, die immer im Kopf beginnt natürlich. Und für mich ist es einfach ein ganz anderer Approach, einfach ganz andere Herangehensweise und Denkweise. Mhm. Also die Posaune ist viel, viel geradliniger zu steuern. Also ist jetzt mein persönliches Empfinden. Ja. Viel geradliniger zu steuern, auch von der Luftführung her. Und das iPhone lässt viel mehr Breite zu. Und auch Wärme in der Luftführung, wenn man das so betiteln will. Das wären so meine Unterschiede jetzt, die mir ganz schnell einfallen. Mhm. Der technische Aspekt natürlich. Das ist übrigens ganz spannend. Hier auf der Uni habe ich ja das iPhone immer als Schwerpunktfach. Und das sind Posaunisten, die da zu mir kommen und die klingen alle recht gut. Technisch ist aber natürlich viel, viel aufzuarbeiten. Sie sind sehr fleißig und machen große Fortschritte, aber das ist eigentlich das Hauptmanko. Speziell, wenn man aus der Brassband kommt, wie ich, und technisch sehr viel zu bewältigen hat, dann weiß man, was so möglich ist. Das ist so in der Breite noch nicht angekommen, was so möglich ist.
Okay, ja gut, habe ich auch mal so ein bisschen bei uns an der Hochschule mitbekommen, dass also die Posaunisten, die Tenoren spielen konnten oder Euphonium, waren immer die aus der Blasmusik kamen. So, und wenn das nicht der Fall war, dann war tatsächlich das immer so ein Stiefinstrument, weil sie sagen, oh, ich kann meine Finger nicht irgendwie, das ist mir alles nix. Dann lieber mit dem Arm und so.
Ja, ja genau.
Ja, also kann das so ein bisschen nachvollziehen. Du bist ja dann nach Deutschland. Warum bist du nicht in die Schweiz zum Euphonium studieren?
Wow, das ist gutes Thema. Das hat tatsächlich mit der Schweizer Regierung zu tun, weil ich habe bei Thomas Rüdi meine Aufnahmeprüfung bestanden in Luzern und habe zu dem Zeitpunkt aber schon unterrichtet und musste auch unterrichten, um mir das Studium leisten zu können. Unterrichtet habe ich in Tirol in der Musikschule und dann kam, ich glaube, eine Woche vor Studienantritt, ich hatte meinen Stundenplan schon, ich hatte alles schon gecheckt, kam ein Mail, wo mein Wohnsitz in der Schweiz ist, wegen dem Stipendium, glaube ich, war das damals. War der richtige Ausdruck. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Wohnsitz in der Schweiz, weil ich arbeite zu Hause und pendel nach Luzern hat mir das so. Und dann kam ein E-Mail, dann ist das Studium leider nicht möglich. Und dann wurde ich 6 Tage, glaube ich, vor Studienbeginn eiskalt abgesägt.
Echt? Also hätte es da nicht eine Lösung gegeben, zu sagen, okay, wir geben Ihnen so und so viel Zeit, Wohnsitz zu machen, dann hättest du ja so einen Fake-Wohnsitz machen können?
Ich habe eine CD-Aufnahme gespielt in Niederösterreich und bin mit dem Zug dann nach Bregenz gefahren, weil da in der Nähe eine Verwandte wohnt und habe meinen Nebenwohnsitz da gemeldet und habe das hingeschickt, aber weil es dann grenznah wäre, da gibt es ein Formular, da steht grenznah, wäre auch okay, aber das haben sie nicht akzeptiert leider. Und dann wurde ich da auf die Straße gesetzt, sozusagen.
Krass, da sind die Schweizer aber ganz schön rigoros.
Ja, bei mir schon, ja.
Okay, bist du im Nachhinein, oder glaubst du, dass im Nachhinein dein Leben genauso verlaufen wäre, wenn du jetzt da studiert hättest?
Ja, ich denke schon. Ja? Ich denke schon, also ja, prinzipiell ja.
Okay. Gut, du bist ja dann zu Steven Meade, das ist ja jetzt auch nicht der verkehrteste Name, wenn man über das Euphonium spricht. Wie war er als Lehrer?
Steve ist unglaublich prägend und beeindruckend für mich als Lehrer gewesen und nach wie vor, weil für mich in jeder Stunde, eigentlich in jedem Satz, den er sagt, schwingt unglaubliche Erfahrung mit. Also er hat ja alles, was es gibt für das Instrument, mehr oder weniger auf der ganzen Welt mit verschiedensten Orchestern aufgeführt und eingespielt und so weiter. Und das, finde ich, merkt man beim Unterrichten sehr. Er bringt es mit wenigen Sätzen oder manchmal mit einem Satz sehr krass auf den Punkt. Und das hat mich immer sehr beeindruckt. Und das war immer fordernd, nie überfordernd. Das war immer fordernd und Lust und Laune machend, der Unterricht. Also es war immer positive Art und Weise. Das hat mir sehr gefallen. Also für mich ich habe nie einen Lehrer gehabt, der irgendwie draufgehauen hat oder die Damenschrauben angezogen hat, bis ich nicht mehr konnte, sondern ich hatte immer positiv motivierende Lehrer und das ist ein Konzept, das bei mir gut gefruchtet hat.
Es gibt so einen Ratschlag von ihm, der noch bei dir hängen geblieben ist, oder so einen Satz?
Viele Sätze.
Du kannst auch mehrere Sätze.
Breathe like a giant ist so ein Satz, der immer wieder kommt. Das steht auch bei mir in den Noten manchmal drin. Ja, so kleine Aussprüche, aber eigentlich das, ja, dass alles, was wir machen mit Luft beginnt. Also es ist immer Luft und Zunge, Luft und Höhe, Luft und Technik, Luft und, also es ist immer, Luft ist immer Number One. Mhm. Genau. Wie immer halt.
Genau. So. Das ist wie immer halt. Das hört sich immer genau. So einfach an, aber dann machen es dann immer so. Ja. Ja, mach halt mit mehr Luft. Naja. habt ihr euch auch mal drüber unterhalten, wie eine Solo-Karriere als Euphonist aussehen kann?
Ich glaube, ich habe ihn da mal gefragt, wer das angegangen ist, aber das war für mich jetzt nie Thema eigentlich, weil ich mich eigentlich nicht als der Solist sehe. Deshalb war das nie ein wirkliches Thema. Und ich war da schon 27, wo ich das begonnen habe. Also da war ich quasi 10 Jahre zu spät für eine Solistenkarriere. Deshalb war das nie wirklich ein Thema. Aber ich habe ihn gefragt, wer das gemacht hat und wie er das beschlossen hat und wann er das gemacht hat und aus welchen Gründen.
Aber du bist ja jetzt trotzdem Vorreiter. Also auch wenn du dich jetzt selber als Solist nicht siehst, aber irgendwie ja doch.
Ich sehe mich nicht als Solist, ich sehe mich deshalb nicht als Solist, weil ich meinen Weg eher, wie du schon gesagt hast, als Vorreiter sehe. Ich sehe mich eher als Wegbereiter für die nächste Generation, die dann nicht umsatteln muss, sondern mit dem auf dem Instrument bleiben kann, mit dem sie oder er begonnen hat und da den Weg machen kann. Ich spiele sehr gerne als Solist, auch jetzt dann wieder in Linz bin ich eingeladen. Und das macht mir Freude, das an den Mann und das Volk zu bringen, das Euphonium. Weil es für viele wirklich nur immer ein bisschen eine Grauzone ist oder Stiefkind, wie du davor gesagt hast. Mhm.
So Vorreiter zu sein, kann ja Fluch und Segen sein. Also Segen in dem Sinne, dass das noch nicht so bespielt ist, das Spielfeld an sich. Also du hast da ja viele Möglichkeiten, aber Fluch, weil es ja auch viel Arbeit ist. Was gehört da alles so dazu?
Ja, eigentlich, das kann man zusammenfassen, die Hauptarbeit ist, sich selber eine Szene zu schaffen, sich selber Möglichkeiten zu schaffen, das an den Mann zu bringen. Das ist eigentlich die Hauptarbeit. Also ich versuche über Ensembles oder meine CD, jetzt bald die zweite CD in der Röhre, einfach was zu kreieren, wo andere sagen, ah ja, das gibt's ja auch noch, das wäre eigentlich cool, oder Hochzeit einmal das an, oder diesen Weg gibt's auch. Und das eben das Zeitaufwendigste, das Schwierigste ist, dass man sich nicht in ein Fahrwasser setzen kann von einer Szene, die es schon gibt, sondern man muss sich sozusagen die Gleise selber legen. Und da gehört eben viel, so blöd es klingt, Aufklärungsarbeit dazu manchmal. Das Instrument einfach wirklich, wirklich oft präsentieren und präsent sein und versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, nicht im Sinne von I am the hero, sondern im Sinne von dieses Instrument gäbe es auch noch. Das ist auch cool.
Aber der Grat ist ja, glaube ich, auch schmal in der Außenwirkung zwischen zu sagen, guck mal, das ist das Instrument und ich bin der Hero, oder?
Ja, aber das ist, glaube ich, eine Charaktersache. Ich glaube, wer mich kennt und meinen Weg kennt, weiß, dass das nie, also das, ich bin nicht der, der auf der Bühne steht und mit breiter Brust seine Hemdknöpfe öffnet und sagt, jetzt bin ich hier. Zumindest äußerlich nicht. Fürs Spielen ist es hilfreich, wenn man diese Mentalität hat. Die musste ich mir aber erarbeiten. Manche haben das von Haus aus oder haben das in die Wiege gelegt bekommen. Bei mir war das eigentlich Arbeit, sich da ja mental auch so präsentieren zu können, dass man dann Leistung abrufen kann.
Gutes Thema, wie erarbeitet man sich so eine Hero-Mentalität, zumindest fürs Spiel?
Eine innere Hero-Mentalität.
Ja.
Das ist bei mir, das ist witzig, das ist bei mir tatsächlich über Probespiele ist es gegangen, mit der Posaune. Mhm. Das ist nämlich das Spannende. Ich war bei den Probespielen mit Bass, also zuerst Tenorposaune und dann Bassposaune, war mit Bassposaune also Akademie-Probespielen immer recht gut dabei für ein, zwei Jahre, bevor ich dann mein Studium beendet habe. Und das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, einfach zu wissen, ich bin am richtigen Weg und das haut hin und ich kann auf Punkt Leistung bringen. Und dann natürlich auch, das war die eine Sache, dann schon natürlich mit Malfonien bei Brassband-Konzerten, wenn man dann gewöhnt ist, in der Championship Pflichtstück zu spielen und Solostellen darin, dann hilft es natürlich sehr, wenn man weiß, man kann das. Und das hilft dann sehr, wenn man dann nach vorne steht und das Solo spielt. Aber das ist aber Jahre gewachsen. Also das ist nicht einfach so. Plus Mentaltrainer, das ist übrigens ein ganz wichtiges Thema. Ich habe jetzt keinen Mentaltrainer gehabt, wo ich regelmäßig da war, aber so Workshops. Das ist auch ein Punkt auf der Uni, wo die Uni so mittlerweile gut mitziehen und einsichtig sind. Muss ich fast sagen, dass das auch ein wichtiges Thema ist.
Gibt's irgendwas, was du von so einem Mental-Workshop mitgenommen hast, wo du gesagt hast, okay, das war so für mich das größte Learning, wo ich sage, okay, da konnte ich ganz viel rausziehen?
Also das ist konkret eine Sache, zwar war mal ein Trompeter, ich habe den Namen vergessen leider, vom Konzertgebauorchester, war bei uns in der Musikschule, weil der da in der Region Urlaub macht jedes Jahr. Und der hat mit uns ein bisschen gearbeitet und der hat einen Circle of Excellence installiert bei mir. Man stellt sich einen Kreis vor, in den man gewisse Sachen, Attribute reinpackt, die gut tun. Und dann steigt man in diesen Kreis und man empfängt diese Attribute dann alle und ist dann quasi gestärkt. Und das hat bei mir wirklich, das hat geschuchtet. Also ich habe mir dann vorgestellt beim Brassband-Wettbewerb auf dem Stuhl, auf dem ich dann sitze, da kreist unten so ein Circle of Excellence mit diesem und diesem und diesem und diesem Attribut.
Darf ich wissen, was das für Attribute sind oder sind die dir zu intim?
Manche vielleicht schon, aber prinzipiell, das sind einfach selbstbewusst, gute Luftführung, keine Angst haben, quasi so Sachen in diese Richtung. Also ich hab das für mich dann anders formuliert, aber um sich selber zu bestärken quasi.
Spannend. Aber Namen weißt du nicht mehr, wer das war.
Ah, leider, es tut mir leid, aber den findet man, wenn man auf.
Okay, bitte? War nicht zufälligerweise Wim van Hasselt. Sagt dir nichts. Okay, weil ihn habe ich jetzt vor ein paar Wochen kennengelernt, der war mal Solo-Trompeter im Konzertgebau, ist jetzt Professor in Freiburg, deswegen komme ich gerade drauf.
Okay, ist das ein großer mit wenig Haaren?
Der hat noch viele Haaren.
Okay, nein, ist das nicht.
Okay, gut, hätte ja sein können. Aber spannende Sache, habe ich noch nie gehört, aber muss ich mir mal für mich merken und vielleicht auch mal in meinen Musikverein tragen, dieser Circle of Excellence klingt gut. Aber nochmal zurück als Vorreiter. Du sagst, du musst eigene Sachen kreieren. Also das fordert ja auch viel Netzwerken und Telefonieren und Büroarbeit und also so alles, was man eigentlich als Musiker nett machen will.
Ja, das stimmt natürlich. Wobei sich das bis jetzt in Grenzen hält. Ich habe dann vor, in naher Zukunft, dass ich mich da ein bisschen mehr wieder dem widme. Natürlich gehört es dazu. Das ist eine Arbeit, die nicht ausbleibt, wenn man das machen will. Dessen war ich mir schon bewusst. Ich war, bevor ich das Euphonium so wirklich zum Zentrum meines Schaffens gemacht habe, Schaffen klingt blöd, aber meines musikalischen Lebens gemacht habe, war ich sehr, sehr viel in der Muckenszene unterwegs mit Posaune. Ich spiele auch sehr gerne alte Musik. Also bin oft da mit La Barrestante München, Barockorchester unterwegs und musste mich da irgendwie rausziehen. Und es war sehr ernüchternd, wie schnell man da weg vom Fenster ist. Also da habe ich ein paar Sachen abgesagt, weil ich das Malfonienweg eingeschlagen habe und dann war von 100 auf 20% irgendwie innerhalb von wenigen Wochen. Ja, das war auch eine Aussage für die Szene oder für das Netzwerk, das ich geglaubt habe zu haben. aber das passt. Also es ist total verständlich. Es kommen gute junge Leute nach und die brauchen auch ihre Sachen dann zum Spielen. Also ich war da gar nicht böse, es war nur irgendwie, mit dem habe ich nicht gerechnet, dass das so schnell geht. Und dann ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist, wie du sagst, im Netzwerken und diesen eigenen Weg vorbereiten, sind Werke aus Österreich, für das Euphonium. Mhm. Ich habe auf meiner CD, auf meiner ersten Auftragswerke schreiben lassen, oder für diese CD auf meiner Auftragswerke schreiben lassen, um auch der Außenwelt zu signalisieren, es gibt namhafte Komponisten aus Österreich, die für dieses Instrument schreiben, die das cool finden, die das erachtenswert finden und die das wert finden, da ihre Arbeit zu investieren. Und das ist jetzt auch für die zweite CD, die ich dann hoffentlich bald produzieren werde, ist das auch schon passiert. Also da liegen auch schon drei neue Sachen zu Hause. Genau, damit man auch eben von außen auch sieht, dass in Österreich was passiert mit diesem Instrument. Und das kann auch sehr helfen. Ein bisschen, ich will jetzt sagen Druck, aber ein bisschen Unterstützung vielleicht von außen. Mhm. Die das dann, in Österreich ist das, ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, aber in Österreich habe ich schon das Gefühl, dass Gustav Mahler recht hatte, als er sagte, wenn die Welt untergeht, dann geht er nach Wien, weil da passiert alles 50 Jahre später.
Ja, also wir haben, also ich, das kann ja immer nur von mir reden, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass vieles bei uns sehr spät passiert, irgendwie. Also.
Aber woher kommt das? Also ist Gott auf das Euphonium bezogen. Ja. Was sind da deine Erfahrungen? Warum ist das so?
Puh, das ist eine gute Frage.
Jetzt drehen wir den Spieß mal um, jetzt frage ich mal.
Du bist der Erste, der das macht. ist tatsächlich eine gute Frage, weil Euphonium, also ich komme ja gebürtig aus dem letzten Randbereich Bayerns. Also die Bayern würden sagen, ich bin schon nicht mehr bayerisch. Und da spielen sehr, sehr wenige Euphonium. Also vielleicht mal bei uns im Symphonischen Blasorchester, also im Auswahlorchester. Aber sonst werden eigentlich nur Tenorhörner und Bariton gespielt. Brassbands kennt man in der Ecke gar nicht. Also ich bin da auch nur reingekommen, weil Frankfurt in der Nähe war und Frankfurt hat Brassband gegründet mit Hans-Rainer Schmidt, den wirst du vielleicht wahrscheinlich auch über das Euphonium kennen. Der kannte mich, so bin ich rein. Und das war so der erste, natürlich neben Steven Mead, aber war er tatsächlich der erste deutschsprachige Euphonium-Spieler, der mir bekannt war, der auch eine CD herausgebracht hat mit Tenoren und ein Euphonium. Also das ist hier in meiner Wahrnehmung, aber ich bin jetzt auch Trompeter, immer noch nicht so richtig angekommen als Solo-Instrument irgendwie.
Das Euphonium oder das Tenoren allerdings schon, oder? Das ist schon vertreten, oder?
Ja, das Tenoren schon, aber halt dann schon eher in der traditionellen Blasmusik, finde ich.
Aber das ist ein wichtiges Thema. Ich habe mir natürlich das Euphonium auf die Fahnen geheftet oder das weiterzubringen, salonfähig zu machen, weil es für mich die klassische Variante, wenn du so willst, dieses traditionelle Tenoren oder Baritons ist. Das heißt aber nicht, dass ich das andere nicht für gut heiße. Mhm. Also das muss ich klären, weil manche glauben, ich spiele nur Euphonium, ich bin ja eben bei den Woodstock-Musikanten und bin auch sehr dafür, dass traditionelle Musik bei uns in der Blaskapelle mit traditionellem Instrumentarium gespielt wird. Weil für das ist es gedacht.
Ja.
Und ja, es gibt nicht ein Instrument, mit dem man alle, oh Gott, da scheiden sich auch die Geister, aber ich bin der Meinung, dass das nicht ein Instrument alles abdecken sollte.
Ja, wenn wir jetzt schon bei Tenoren und Euphonium sind, Bilder einer Ausstellung, Bütlow, Tenoren, Euphonium oder F-Tuba?
Original, glaube ich, französische F-Tuba, oder?
Ja, aber was findest du schöner?
Optisch oder?
Ja, nee, klanglich, aber also.
Wahrscheinlich wird das Euphonium dem Originalklang am nächsten kommen, vermute ich mal. Mhm. Also ich habe es in München gehört mit Tom Walsh Münchner Philharmoniker, und der hatte wirklich eine ganz schlanke F-Tuba und das war vom Sound her eher Euphonium-ähnlich. Mhm.
Weil es gibt ja in YouTube, habe ich jetzt vor kurzem erstmal wieder gesehen, gibt es da so ein paar Zusammenschnitte, wo dann verschieden sind, und ich kann mich manchmal nicht entscheiden, wenn ich ehrlich bin. Also kommt natürlich immer drauf an, wer spielt, ist klar, aber weiß ich manchmal.
Es ist ähnlich wie siebte Maler, oder?
Ja.
Da gibt es ja auch die amerikanische Version, wo Joe Alessi das mit einem englischen Bassman-Bariton spielt.
Ja.
Meiner Meinung nach Themenverfehlung, aber das ist Geschmackssache. Ja.
In Holland habe ich festgestellt, wird viel, oder das war damals, als ich noch mehr in dieser böhmisch-mährischen EM Szene unterwegs war, spielen sie oft mit Euphonium. Wie findest du das, wenn man traditionelle Blasmusik mit Euphonium spielt?
Ich denke, dass dort die Dornhörner wahrscheinlich ein ähnliches Dasein fristen wie bei uns die Euphonien. Also das wird das Euphonium das verbreitetere Instrument sein und das ist so das Übliche, vermutlich. Und ich muss gestehen, ich war ja auch lang in der böhmischen mährischen Blasmusik zu Hause und da haben wir auch mit Euphonien ein paar Jahre gespielt, weil ich damals eben bei der Militärmusik das Euphonium bekommen habe und mir das so getaugt hat und da habe ich meinen Partner davon überzeugen können und da haben wir das dann auch gemacht. Ja, heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, weil wird beim traditionellen bleiben. Okay.
Ja, also um deine Frage nochmal so ein bisschen, warum das vielleicht so ist, also ich komme halt aus einer sehr traditionell geprägten Gegend und also ich glaube einerseits, viele wollen sich kein Zweitinstrument zulegen, um dann halt andere Musik zu machen. Ist auch eine Geldsache, natürlich. Muss man natürlich auch mal ganz klar sagen. Dadurch, dass die Dinge halt verbreiteter sind, wachsen natürlich junge Musiker dann halt auch in einem Verein mit sowas auf. Guck mal, wie bei dir halt, da liegt halt noch ein Tenor rum. Also im seltensten Fall liegt da ein Euphonium rum. Bei uns in der Bläserklasse fangen die tatsächlich mit Euphonium hauptsächlich an. Also wir haben zwar auch ein paar Tenorhörner rumliegen, aber die meisten spielen Euphonium.
Ja, man nimmt halt was da ist dann auch, oder? Und das ist total, in Ordnung natürlich. Ja. Also das ist überhaupt gar nicht wertend gemeint.
Nee, das ist von mir auch gar nicht wertend gesagt. Es ist nur versucht herzuleiten, warum das so kommt. Ansonsten weiß ich nicht. Muss ich mich mal umhören, was andere dazu sagen. Ich habe mir da selber tatsächlich keinen Kopf gemacht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich gefragt werde.
Das freut mich, dass ich dich überraschen konnte.
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten es vorhin schon so ein bisschen über Brassband. Was macht für dich tatsächlich, außer die Energie, Faszination Brassband aus? Also wenn du jetzt jemandem erklären müsstest, was macht eine Brassband?
Für mich ein wesentlicher Teil, der ganz viel von diesem Brassband-Spirit ausmacht, ist natürlich der Wettbewerb. Das sich ständig messen wollen. Dazu gehört natürlich auch die passende Literatur, die maßgeschneidert ist für immer dieselbe Besetzung. Das hat man ja sonst eigentlich auch nicht. Oder so wirklich in der Form. Und ja, zu diesem Wettbewerb eben dazu passend, wenn man ein Team hat, wenn man eine Sportmannschaft hat, die alle in die gleiche Richtung ziehen, wo jeder alles gibt, beim Match dann sozusagen, dann ist das etwas, was auch sozial total zusammenschweißt, kameradschaftlich. Und das in Kombination mit Musik finde ich eine unschlagbare Kombination eigentlich, ein unschlagbares System. Das muss man halt wollen, man muss das halt mögen, diesen Wettbewerb. Das macht für mich schon viel aus. Und die Sounds, die da entstehen, die gibt's halt nirgends sonst. Also ich kenne kein Ensemble, das diese Sounds bietet und diese Wucht bietet, die man richtig spürt im Publikum.
Jetzt machst du ein ganz großes Fass auf. Ist Musik messbar?
Nein, Musik ist nicht messbar. Es ist schwierig. Also, es ist, wie du sagst, ein großes Fass. Es gibt Parameter, die messbar sind, klarerweise. Ja, messbar, wenn ihr Messgerät hinhört, nicht. Es ist immer individuell, aber es gibt schon Intonation, Timing, solche Sachen. Aber dann natürlich wird es schwierig. Das ist auch immer ein großes Thema bei den Wettbewerben, oder? Steve Mead hätte ja da so ein Criteria Sheet herausgebracht mit Punkten, die man bewerten kann, das aber eigentlich nicht angenommen wird von den Juroren.
Warum? Also ich kenne das Sheet nicht von ihm.
Okay. Ja, da sind eben so Sachen drauf wie Accuracy, Quality of Soloists, Intonation, Rhythmic Accuracy, glaube ich. So ein paar Aspekte, ich glaube 10 sind. Also er hat einmal eine Theorie aufgestellt, warum das nicht angenommen wird. Und zwar war die Theorie, dass es nicht angenommen wird, weil es dann auch über den Jura was aussagt.
Mhm. Ja.
Und weil da dann natürlich ersichtlich wäre, wenn jemand weniger hört wie vier andere in der gleichen Jury oder so. Und es ist auch vielleicht der Streitpunkt, aber es gibt Juryberichte, da steht tolle Performance, danke.
Toll.
Und unter Bepunktung. Ja. Das ist dann halt wenn ich da Punkte vergeben muss für verschiedene Disziplinen, dann wird es halt detaillierter und dann wird es halt transparenter. Also ich persönlich fände das gut, aber es findet nicht so großen Anklang, glaube ich.
Schade.
In der Brassband-Welt.
Wobei ich ja noch finde, dass Brassbands am besten vergleichbar sind, dadurch, dass die ja wirklich alle die gleiche Besetzung haben. Das hast du ja im Symphonischen Blasorchester maximal noch in Auswahlorchestern, die sich wirklich alles erlauben können und wirklich alles besetzt haben, wenn du in Musikvereine gehst, wird es ja dann schon schwierig. Dann fehlt mal vielleicht, also nicht jeder Musikverein hat einen Kontrafagott. So, dann fängt es schon an. So. Oder ist so. Oder du hast halt auch aufgrund deines dörflichen Zusammenlebens auch ein deutlicheres, heterogeneres Leistungsniveau. Dann hast du halt auch jemand Älteres drin sitzen, der seit 30 Jahren mitspielt, den nimmst du aber natürlich mit, weil der da ja auch groß geworden ist. So. Aber das hast du
ja. Ja, ist die Frage.
Genau, aber in der Brassband hast du halt schon auch die Leistungstypen drin sitzen. Weißt du, wie ich meine? Also das andere hat ja nochmal einen anderen sozialen Stand.
Natürlich.
Ja.
Aber da ist die Frage, was ist die Aufgabe? Also Brassband formiert sich, weil sie das will, denke ich, und weil sie das will. Und der Musikverein bei uns oder bei euch auch hat einen Jahreszyklus mit sakralen Sachen, die abzudecken sind und Jahreskonzert und was jetzt hat einen ganz anderen Anspruch, finde ich. Also
definitiv.
Find ich, oder ganz anderen Zugang.
Warst du schon mal als Brassband-Juror unterwegs?
Nein. Nicht wirklich, nur für so ein Tryout-Konzert bei der Jugendbrassband, so bei uns jetzt im intern sozusagen.
Wenn ich dich jetzt als Brassband-Dozent holen würde, was würdest du mit uns machen? Also jeder hat ja so seine Schwerpunkte so ein bisschen, wo er sagt, da lege ich auf jeden Fall Wert.
Was ganz wichtig ist, finde ich, oder was ganz viel ausmacht, ist einfach rhythmische Genauigkeit. Vibrato, Klangbildung, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das ist bei uns ein Riesenthema, vor allem im Hohen Blech, weil wir relativ viele Studenten oder auch Profi-Trompeter drin sitzen haben und die erst lernen mussten, über Jahre das Cornetic zu spielen. Und, kennst du vielleicht diese Thematik?
Kenn ich. Also auch bei mir, natürlich. Ja, ich komme von der Trompete. Ja. Das Ding muss natürlich auch erstmal so klingen.
Auch bei mir, von der Blasposaune auf das Euphonium oder Bariton oder so, ist natürlich was anderes. Genau. Diese Sachen versuchen zu formen, am Sound arbeiten. Das wären eigentlich die, haben wir schon, rhythmische Genauigkeit, Sound, Effekte, dynamische Bandbreite, was halt alles dazugehört. Interpretation, solistisch, singen.
Singt ihr viel beim Üben? Als Band?
Nein. Wir speziell als Band nicht. Aber ich meine, singen im Sinne von lyrische Gestaltung mit Instrument.
Also, okay.
Aber natürlich ist Singen auch ein Mittel in der Probe, aber das machen wir eigentlich ganz selten.
Wie funktioniert euer Vibrato? Also, die Engländer sind ja schon sehr, sehr rhythmisch. Ist das bei euch auch so oder ist das noch freier gedacht?
Kannst du das unrhythmisch machen?
Das ist eine gute Frage.
Frage.
Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich finde, die Engländer klingen einfach, also wirklich vom ersten bis zum letzten Mann gleich. Das schwebt anders. Das flimmert ganz anders.
Ja, das hat natürlich mit der Amplitude zu tun und mit der Frequenz, oder? Wie ich das mache. Ja. Ich variiere es. Wenn ich Solostellen spiele, dann spiele ich anderes Vibrato, wie wenn ich in Tutti spiele.
Ja. Aber gleicht ihr euch an? Darum geht es mir. Also übt ihr das, dass ihr wirklich das gleiche Vibrato macht? Weil ich glaube, die Engländer machen das.
Nein, das machen wir nicht. Also das machen wir nicht. Ich glaube, bei uns reagiert jeder so ein bisschen auf den anderen. Speziell, wenn es jetzt ein Duett ist oder so. Aber im Tutti, wir haben das. Vielleicht sollten wir das mal machen. Aber wir haben das bis jetzt noch nie.
Es gibt ein schönes Video von, wie heißt der? Roger Webster? Heißt der Roger?
Roger Webster.
Und Richard Marshall. Die dann irgendwie Cornetta ausprobieren bei Besson. Und auch über Vibrato und dann quasi vormachen, Achtel-Vibrato, Triolen-Vibrato ja. und so. Und die klingen halt beide gleich. Also das ist Wahnsinn irgendwie. Deswegen frage ich. So.
Ja, das ist vielleicht im Mannschaftssport, Brassband, dann im Tutti cool, aber das nimmt mir so ein Stück Individualität.
Ja, ja.
Das möchte ich für mich eigentlich gar nicht, aber vielleicht hätte das dem Tutti-Sound gut. Wobei ich nicht sicher bin, ob das, wenn das alles dann komplett gleich, ob das dann nicht zu steril wird irgendwann. Aber ich bin kein britisch aufgewachsener Brassband-Mensch, deshalb ja. lasse ich mich da gerne
ja.
belehren.
Ja, das meinte ich mit rhythmisch. Also
ja,
das ist wirklich.
Verzeih mir meinen versuchten Witz.
Nein, alles gut, alles gut. Nein, aber weil sie das ja auch echt auch mit Metronom üben und so, das mache ich nicht, zum Beispiel. Davon mal abgesehen, dass das auch teilweise hart abgetrainiert wurde im Klassikbetrieb. So, bitte nicht tun.
Ja.
Und so. Mhm. Naja. Wie motivierst du dich selber zum Üben?
Ziele. Ziele sind ein ganz wichtiges Thema, vor allem wenn man Kinder hat oder Familie hat, dann ist die Zeit knapper als vorher und dann muss man effizient sein und da ist einfach wichtig, dass ich ein Ziel vor Augen habe und jetzt weiß, heute mache ich meine 1,5 Stunden von hier und hier oder meine 2 Stunden Basics, weil in 6 Wochen ist das Konzert oder das hilft mir sehr, sehr, wobei ich auch gerne vor mich hin übe, so Basic-Geschichten. Also ich liebe es, Basics zu machen. Genau, das geht auch ohne Ziel, die Basic-Sachen. Das findet eigentlich immer statt. Aber so richtig die Literatur dann, da brauche ich ein Ziel.
Okay. Weil ich mir immer denke, als Freischaffender oder als Solist ist es ja doch ein bisschen schwieriger als Orchestermusiker. Da hast du ja dauernd deinen Dienst, da wird ja vorgeschrieben, das und das. Und du musst natürlich erstmal gucken, wann ist das nächste Konzert, vielleicht dauert es länger, dann auch da wirklich am Ball zu bleiben.
Ja, das stimmt natürlich schon, ja. Es gibt gewisse Stücke, die ich immer wieder rausziehe, die dann schon nach meinen Basic-Blocks einfach, weil sie können will. Mhm. Aber wenn jetzt, man muss nicht unbedingt jetzt ein Konzert anstehen in einem Monat oder so, sondern ja, das mache ich dann eigentlich mehr für mich so als Spaß, als Spaß an der Freude. Genau.
Okay. Hast du noch Übetipps? Also vor allen Dingen für alle Euphonium-Spieler, die jetzt zuhören.
Langsam üben. Ach, wie oft ich das sage. Du auch wahrscheinlich auch. Langsam, ja. langsam üben, jedem Ton die Möglichkeit geben, seine volle Länge zu bekommen, die ihm zusteht.
Wie behält man da die Geduld?
Oh, ist schwierig. Das ist nicht immer einfach, zugegeben. Also, ich mache dann manchmal zweimal langsam, stelle eben einmal schnell, zweimal langsam, einmal schnell, sowas, oder wenn es jetzt technische Sachen sind. Wie behält man die Geduld? Ja, manchmal gar nicht. Manchmal liege ich dann weg und gehe eine Stunde später wieder hin oder so, aber ja, es kann auch was Meditatives haben.
Das stimmt, ja.
Also, so langsame Sachen üben und sich selber die Es ist ein Lernprozess vermutlich, sich selber die Zeit geben, da reinwachsen zu können und das lernen zu dürfen, lernen zu können, ohne dass das jetzt in 10 Minuten funktionieren muss. Mhm. Da muss man an sich selbst vermutlich arbeiten, also weniger am Instrument, sondern mehr an sich selbst, menschlich, dass man sich selber mehr Zeit gibt. Ja. Aber das ist schwierig in der Gesellschaft, wo alles auf Knopfdruck sofort abrufbar ist, dass man lernt, sich selber wochenlang Zeit zu geben, irgendwas zu können. Mhm. Ich merke, dass das bei der nächsten Generation, das wird zunehmend schwieriger.
Ja, also ich sehe das bei, also jetzt bin ich gespannt, wie die neuen Fünftklässler so funktionieren, weil die jetzt seit letzter Woche erst die Instrumente haben, wir haben jetzt lange raus ausprobiert. So, aber letztes Jahr ist mir das ganz extrem aufgefallen, dass ein Drittel bis knapp die Hälfte nach 3 Wochen eigentlich schon so ein bisschen den ersten großen Durchhänger hatten. Und das kannte ich nicht. Normalerweise sind die super so, oh, das ist mein Instrument und ich mach noch. Und da gab es ein paar, die halt nach 3 Wochen die Schritte halt schon wieder kleiner geworden sind. So, und dann da mal dran zu bleiben und zu sagen, okay, mir fällt es halt gerade schwer, ein G1 zu spielen im Vergleich zum C1. das muss ich halt jetzt mal auch machen, sonst habe ich keine Muskeln, funktioniert nicht, ich muss ja erstmal rausfinden, wie das alles irgendwie so funktioniert. Und dann bleibe ich nicht dran. Und das ist mir schon aufgefallen, dass da irgendwie, sobald es mal ein bisschen kniffliger wird, also noch nicht mal schwierig, aber einfach ein bisschen anstrengender, zack, ja, hängen sie durch.
Ja.
Das kannte ich vorher nicht so.
Da hilft natürlich schon, wenn es irgendwie eine Gruppendynamik oder einen Freundeskreis gibt, oder, die sich so ein bisschen gegenseitig unterstützen. Aber das ist halt auch vielleicht nur zu kurz, oder?
In dem konkreten Fall. Spannenderweise habe ich in der Klasse zwei ganz tolle Mädels am Euphonium. Mhm. Eine an der Tuba und ich glaube, einer am Saxophon ist auch noch dabei. Die treffen sich regelmäßig, schon seit der 5.
Ja, cool.
Die spielen immer mal wieder. Super. Das ist cool. Und die zwei, also alle vier sind eigentlich super. Das ist super, also Bombentubistin, die den ganzen Laden auch stürzt und so. Also wirklich cool.
Cool.
Sehr cool. Das kann man natürlich kann ich ja nicht forcieren, das ist ja das Problem. Also.
Naja, das entsteht,
genau,
oder, im Idealfall.
Genau, das entsteht oder halt nicht. Dann hast du Pech gehabt.
Und das ist aber Gottes Schöne, wenn das entsteht, ja, oder? Ja. Dann das ist cool natürlich.
Ja, aber ich habe auch einen, der kann nach einem Vierteljahr gar nichts. Also keinen Ton treffen. Das hatte ich auch noch nie, tatsächlich. Also wirklich keinen Ton treffen. Das ist.
Spannend.
Hatte ich noch nie. Aber gut. Du bist Dozent jetzt am Mozarteum. Du bist ja jetzt fürs Euphonium endlich da. Was sind deine Schwerpunkte, die du als Dozent vermitteln willst?
Ja, neben den Instrumentalsachen oder instrumentalen Fertigkeiten, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das ist was anderes, außer, das ist jetzt echt gemein natürlich für viele, aber was anderes, außer das Probespielquadrat, in das jeder reinpassen muss, auch noch gibt. Mhm. Die Arbeit dorthin bringt natürlich sehr viele weiter oder hat auch mich sehr, sehr weitergebracht und hat unglaublich geschult. Und ohne das wäre ja auch nicht weitergekommen. Das war eine ganz wichtige Zeit. Aber mit Euphonium ist das Betätigungsfeld total anderes und bietet für mich viel mehr Freiheiten als Musiker. So habe ich es erlebt. Und das möchte ich vermitteln. Und das funktioniert gut. Die Studenten nehmen das gut an. Sie merken, da kann ich jetzt machen, wie ich das will. Und um das geht's mal. Ich will die ein bisschen rauslocken. Und will schauen, was fällt ihnen ein oder was gefällt ihnen. Wie wollen sie Musik formen mit diesem Instrument? Weil ich das merke ich schon, ich weiß nicht, wie dir das geht. Und wie du das erlebt hast. Die Vorbereitung auf Auditions ist natürlich unglaublich wichtige, aber für viele schafft es auch Blockaden. Weil sie reinpassen müssen in was sie vielleicht nicht wollen, aber können. Und das gibt es beim Euphonium in dem Sinne bei mir nicht. Sondern es gibt eine Riesenpalette an Farben und Möglichkeiten und jeder kann da gestalten, wie er will. Ich gebe schon meine Tipps ab, natürlich. Aber prinzipiell soll sich da jeder entfalten können.
Ja, ich finde das auch aus einem anderen Gesichtspunkt wichtig. Ich habe eine sehr gute Freundin, die hört vielleicht jetzt auch zu, dann erkennt sie sich jetzt wahrscheinlich, die jetzt vor kurzem erst ein Praktikum im Orchester gemacht hat und zurückkam und gesagt hat, das ist es aber gar nicht für mich. Also weißt du, lang mit der Idealvorstellung, ich will ins Orchester und dann feststellen, ja gut, so toll und der Alltag ist jetzt nicht so, also man spielt halt nicht jeden Tag Maler, muss man ja auch mal sehen.
Ja, so ist es. Ja.
Und merkt, das ist jetzt, also da muss es noch mehr geben. So, wenn du natürlich jetzt von vornherein schon auch jemandem im Studium zeigst, dass da mehr gibt, hilft es natürlich, sich da auch mehr auszuleben und einfach da schon zu gucken, oh, das spricht mich tatsächlich mehr an, als das, was ich mir jahrelang vielleicht eingeredet habe. Weil, klar, wenn man Musik studiert und nicht Lehrer werden will, dann ist ja eigentlich Orchester erstmal das Einzige, was man so kennt, was es so
richtig,
gibt.
Ja. Genau, ich finde, dass das, den Fokus auch mal woanders hinlegen, dass das auch für das Probespiel sehr hilfreich sein kann. Mhm. Weil sonst oft ist man so im Tunnel und kommt nicht raus und zerkopft sich da und zermartert sich das Hirn. Dabei wäre es einfach gut, mal auf einem Bierzelt vier Stunden böhmische Blasmusik zu spielen und den Kopf frei zu bekommen, weißt? So, auch für diese Schiene.
Genau, einfach Musik machen. Also,
ja, genau.
Ich hatte ja. Genau. Matthias Schorn hat mal im Podcast gesagt, er musste lernen, wieder zu spielen.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Ja, genau.
Genau, einfach weg von der, es muss so sein, sondern einfach mal wieder Spaß haben. Wir haben das alle irgendwann mal gemacht, weil es uns Spaß macht.
Ich wollte gerade sagen, ja, die Motivation war, oder? Etwas, was man als Leidenschaft macht und,
genau.
und Überzeugung und Freude, das zum Beruf zu machen.
Ja.
Und es gibt leider oft, also ich hab das Glück, in Innsbruck im Symphonieorchester substituieren zu dürfen, immer wieder. Und ich gehe sehr gerne hinein und ich gehe aber gleich gerne wieder raus. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern das, ich sehe das so. Und es gibt da schon Menschen, die da drin versauern auch, das muss man einfach einmal klar sagen.
Mhm. Ja.
Und die das Instrument angreifen, ihre Töne produzieren, keine Musik machen, sondern nur Töne produzieren und dann wieder nach Hause gehen.
Ja.
Und das ist für mich nicht, also um Gottes Willen, das heißt nicht, dass jeder das so macht. Es gibt, also ich hoffe, dass 99% genau andersrum sind. Aber das gibt's halt auch, wie in jedem Job, gibt's halt solche und solche. Und es herrscht schon oft einmal ein bisschen die Idealvorstellung, dass jeder da sein totales Glück findet. Und wie in jedem anderen Job oder in jedem anderen Metier auch, ist das halt nicht so.
Ja.
Da muss man halt unter anderem auf die Suche gehen und sich auch mal was trauen, was noch nicht jeder gemacht hat.
Ja. Wann kommt die erste Euphonium-Professur in Österreich?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin jetzt froh, dass wir mal dieses Schwerpunktfach hier installiert haben.
Mhm.
Aber natürlich wäre der langfristige Ansporn, wäre natürlich schon, dass irgendwann sowas gibt, mit einem professionellen Euphonisten als Lehrer. Genau, das wäre, wann das kommen wird, weiß ich nicht genau. Ich würde mir sehr wünschen, dass das bald einmal der Fall ist, dass man das beim Euphonisten als Hauptfach studieren kann, damit eben die jungen aufstammenden Talente, die werden sowieso irgendwann Posaune als Zweitinstrument dazu machen, aber damit sie das nicht machen müssen, sondern dass sie mit ihrem Instrument, das sie als Kind gewählt haben und lieben, eine professionelle Karriere machen können.
Aber wie kann das eigentlich sein, dass, also stimmt das, dass du der einzige Österreicher bist, der das, oder der erste Österreicher, der das wirklich studiert hat? Also es hätte ja noch jemand anders da auf die Idee kommen können, ins Ausland zu gehen und zu studieren.
Ja, aber da waren wahrscheinlich die Perspektiven nicht da. Ich meine, ich habe mir das auch nur leisten können, weil ich schon unterrichtet habe. Und das dann, weil ich das wollte, einfach auf mich genommen habe, das noch zusätzlich zu machen. Das war natürlich ein Schritt oder ein Schuss ins Blaue. Schuss nicht, aber ein Schritt in die Unsicherheit, ja. Aber ich wollte es einfach machen und ich habe gesehen, es braucht es eigentlich. Weil wie du sagtest, wir haben in Tirol, ich glaube, wir haben 298 Dörfer und 303 Musikkapellen oder so. Und da sind, wenn da im Schnitt bei jeder Musikkapelle 4 Tenorhandspieler sind, kann es nicht sein, dass wir keinen einzigen professionell ausgebildeten Lehrer für dieses Instrument haben. Das kann ja eigentlich nicht sein, oder?
Das ist ziemlich schräg eigentlich, ja.
Deshalb,
aber gut, haben wir ja rein theoretisch auch nicht. Also, muss man ja mal so sehen. Haben wir jetzt auch nicht.
In Deutschland? Wirklich.
Ja, also klar, die Militärmusiker so und jetzt vielleicht so ein bisschen Augsburg, aber sonst, also wenn ich jetzt überlege, in den Musikvereinen, wer unterrichtet Tenoren? Sind tatsächlich Posaunisten. Oder es ist der vermeintlich bessere Tenorist aus dem Musikverein, also der ist noch nicht mal professionell. Also wir haben hier eine ähnliche Situation.
Ja, wobei es bei euch ist schon besser. Also finde ich, da gibt es einen Tobias Epp, einen Clemens Vetter, einen Michael Müller, so nur einige aufzuzählen, die...
Gut, als Vorbildsfunktion, das stimmt. Alex Wurz, natürlich.
Genau, als Lehrer, weiß ich nicht, wer da jetzt wie viel wo unterrichtet. Also der Clemens jetzt in Augsburg halt als wichtiger Dozent für iPhone.
Ja.
Genau. Aber da seid ihr schon einen Schritt weiter, denke ich, wie wir hier.
Das ist spannend, dass die Österreicher immer denken, wir wären weiter und wir gucken immer neidvoll zu euch rüber und sagen, wir hätten gern so eine Szene wie ihr.
Ist so. Ja, dann gesundes nach oben matchen.
Ja.
Das muss glaube ich noch.
Wie wichtig war für dich jetzt im Schritt, als zu sagen, okay, ich bin Vorreiter in einem Land, Endorser von so einer bekannten Euphonium-Marke zu sein. Also besser, und ich kann das ja sagen, aber.
Ja, das war, also ich glaube, das war ein wichtiger Schritt. einfach um eben zu signalisieren, dass das Relevanz hat und dass es da jemanden gibt, der das wirklich professionell angeht. Ich glaube, dass das schon seine Wirkung gehabt hat, ja. Mhm. Auf jeden Fall.
Die Woodstock-Musikanten haben wir jetzt schon mal ein bisschen angerissen. Du bist ja auch bei der Woodstock Academy dabei.
Genau.
Bist du dann eher am Tenorhorn oder eher am Euphonium? Auch Euphonium?
Nein, da bin ich wirklich, wirklich ausschließlich für Euphonium da. Es kommen dann schon manche mit Tenorhorn natürlich, aber die wissen natürlich, dass ich hauptsächlich für Euphonium da bin. Und ausschließlich. Und das wird wirklich sehr gut angenommen. Also es wurde immer mehr. Das war jetzt heuer die dritte Ausgabe. Und die leihen sich dann oft auch an Euphonium aus, dort am Stand von Besson oder Buffet Cambon, und ja, bekommen von mir dann wirkliche Euphonium-Tipps auf das Instrument zugeschneidert. Und das wird gut angenommen, ja. Absolut. Cool.
Kam da auch schon mal jemand, der gesagt hat, er würde das gern studieren, kannst du mir helfen? Oder waren das auch bisher nur Laien?
Bei der Academy?
Ja.
Bei der Academy war jetzt noch niemand da, aber gerade jetzt hier, ich bin auch in Salzburg, vor 1,5 Stunden war gerade ein junger, talentierter Euphonist aus Kärnten da, der das gerne professionell weitermachen würde. Genau, sowas passiert schon öfter. Bei der Academy nicht. Ich glaube, dass da das Zielpublikum auch ein anderes ist.
Ja, deswegen frage ich nämlich, ob das irgendwie so. Okay, was bringt für dich die Zukunft?
Das ist eine gute Frage. Die nahe Zukunft bringt wenig Schlaf, weil die Kinder gerade krank sind.
Oh je, wie alt sind deine Kinder?
Fast 7 und fast 5.
Ah.
Genau. Was bringt die Zukunft? Ich hoffe, viele, viele schöne Konzerte, schöne Musik, schöne Begegnungen, ein Featuren des Euphoniums in ganz Österreich. Das wünsche ich mir jetzt einfach mal.
Du darfst auch gerne nach Deutschland kommen, gell?
Mache ich auch, hoffentlich. öfter wieder, genau. Ja, ich will mir wünschen für die Zukunft, dass dieser Weg, den ich da eingeschlagen habe, dass der fruchtet, weiterhin fruchtet. Mhm. Und dass das Euphonium ein bisschen mehr gesehen wird. Neben den ganzen anderen Instrumenten. Das bedeutet ja nicht, dass man ein anderes Instrument auslöscht, sondern es ist einfach eine Erweiterung der Palette.
Ja.
Sozusagen.
Ja. Du hast vorhin so schön gesagt, du willst den Studenten auch mal zeigen, dass man sich auch mal was trauen sollte, was Neues zu machen oder mal was, wo man nicht so kennt. Was war das Letzte, was du dich getraut hast?
Boah, da muss ich überlegen. Das Letzte, was ich mich getraut habe. Musikalisch meinst du jetzt, oder in irgendeinem Sinne?
In irgendeinem Sinne.
Oh. Das kann ich gar nicht, fällt mir jetzt gerade nichts ein, was ich mir getraut habe, das ist wahrscheinlich lang her.
Dann wird es Zeit.
Ja, absolut, absolut. Ich habe mich getraut, mein Mundstück zu wechseln.
Oh!
Genau.
Wie lange ist das denn jetzt her?
4 Tage.
Oh, genau. Okay. Wie lange hast du das andere gespielt?
Ich bin da recht unsensibel, was das Mundstück betrifft. Ja. Das andere war, glaube ich, jetzt ein halbes Jahr in Gebrauch.
Okay.
Aber jetzt bin ich wieder heimgekehrt, quasi.
Okay. Wenn du den Podcast ja verfolgst, weißt du, dass ja am Schluss immer so ein paar schnellere Fragen kommen. Da wären wir jetzt. Und eine passt ganz schön nämlich da rein. Was würdest du gerne mal machen, hast dich aber bisher nicht getraut?
Bungee-Jumpen.
Ah, das ist oft so eine Antwort. Würdest du wirklich gerne mal Bungee-Jumping machen?
Ja, schon. Ich fahre da über die Europabrücke sehr oft Richtung Brenner. Und da gibt es ja diese Möglichkeit, wenn ich mit dem Zug fahre ich drunter vorbei. Also irgendwie wäre es schon geil.
Was hält dich davon ab?
Ich glaube, die Angst einfach.
Okay. Ja, vielleicht hören das deine Studenten. Die schenken dir das dann bestimmt, damit du dich auch mal was traust.
Das wird sich auf die Note dann auswirken.
Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Das darf alles sein.
Norwegisch.
Was, Norwegisch?
Ja, ich habe schon länger nicht mehr reingeschaut, aber ich habe begonnen, Norwegisch zu lernen.
Weil die Brassband-Szene in Norwegen dich so reizt, dass du da mal hin willst.
Ich war da schon als Aushilfe mit Brassband Oberösterreich beim Gala-Konzert der Nationals 2000, keine Ahnung, 14, 15 oder so, in Bergen, und das war unglaublich. Also das Nordische, die, ja, wie es da oben aussieht, die Fjorde und so, das fasziniert mich einfach. Und da möchte ich irgendwann mal gern wieder Urlaub machen. Also gern mal Urlaub machen, und da möchte ich ein paar Sätze sagen können.
Okay. Mit welchem Musiker oder mit welcher Musikerin würdest du gerne mal, auch gerne in der Brassband, zusammenspielen?
Das wäre gar nicht in der Brassband, sondern das wäre natürlich ein absoluter Traum, und die Kombination wäre vermutlich schräg. Martha Agerich, die Pianistin, halte ich für unglaublich.
Okay.
Genau.
Cool.
Ja.
Okay. Wir kommen jetzt zu der neuen Kategorie, dass die Gäste vorher eine Frage da lassen. erstmal die Frage für dich, die ist übrigens vom Dominik Glöbel.
Ah, okay. Sehr nett.
Aber er wusste nicht, dass du das jetzt bist. Ja. Was ist dein erstes Konzerterlebnis und welche Emotionen hattest du dabei?
Mein erstes Konzerterlebnis. Das kann jetzt alles sein, oder? Also auch als ich Musikschüler auf der Bühne stand oder so.
Das kann alles sein. Ja. Ja. Oder gehört hast. Kann ja sein, dass du mit 5 irgendwie bei irgendeinem tollen Konzert warst.
Mein erstes Konzerterlebnis, so wirklich bewusst wahrgenommen, war ein Gastkonzert von einer Tiroler Musikkapelle Inzing. Und da hat damals ein gewisser Tenorist und Posaunist Stefan Holzknecht Auld Lang Syne als Euphonium-Solo gespielt.
Mhm.
Genau. Und dieser Stefan Holzknecht, mit dem durfte ich dann noch ein paar Jahre parallel so ein bisschen studieren, war immer ein Vorbild, und das war natürlich dann krass, mit diesem, den ich damals als Kind so wirklich da angehimmelt habe im Publikum, den dann irgendwie als Kollegen oder als Kommilitonen da neben mir zu haben.
Okay.
Das ist ja eines meiner ersten wirklichen bewussten Erlebnisse, ja.
Weißt du noch, welche Emotionen da so da waren?
Ja, pure Faszination, dass man so schnell spielen kann, so hoch spielen kann.
Okay.
So schöne Melodien gestalten kann. Alles, was das Euphonium ausmacht, so
cool.
Ungefähr.
Sehr schön. Du hast ja auch eine Frage überlegt. Hoffe ich.
Meine Frage trifft, also ist ähnlich, aber in was für ein Konzert möchtest du demnächst gehen, oder was für ein Event möchtest du demnächst gehen und warum?
Okay. Schöne Frage. Bin ich schon gespannt, was die Antwort ist. Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Das ist eine gute Frage. Welches Buch? Also empfehlen kann ich das Parfüm. Fällt mir gerade ganz spontan ein, den Film.
Ja.
Den Film nicht. Das Buch unbedingt. das hat mich damals als Jugendlicher sehr fasziniert. Und welchen Film sollte man gesehen haben?
Darf auch eine Serie sein, wenn dir Serien jetzt mehr liegen.
Welchen Film sollte man gesehen haben? Das Streben nach Glück.
Oh, warum dir?
Will Smith, bewegende Geschichte, der sich da von null hochgearbeitet hat als alleinerziehender Vater. Ja.
Ich finde die...
Das kann inspirierend sein.
Ich finde die Szene sehr berührend. Ich glaube, da schlafen sie auf einer Toilette, wo er dann irgendwie die Tür zuhält, irgendwie, damit sein Sohn wenigstens mal schlafen kann und so. Nimmt mich immer ein bisschen mit,
den Film. Genau.
Welche Aufnahme sollte man sich angehört haben? Unbedingt. Außer deiner CD.
Danke. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt angehört haben? Michel Camilo, All-Star Big Band, Not Yet.
Okay. Ich hätte jetzt mit irgendeiner Brassband-CD
gedacht. Es gibt nicht nur Brassband.
Ja, ich weiß, aber es hätte ja sein können, dass du sagst, die muss man unbedingt an. Wer ist deine Lieblings-Brassband?
Eigentlich Eikanger in Norwegen.
Okay.
Genau.
Warum? Warum die?
Also ich habe die 2018, 17, 15 gehört bei den Europeans, und das ist so ein purer, klarer, transparenter Sound, der mir sehr gut gefällt.
Mhm. Okay.
Mhm.
Ich habe die Norweger nicht so ganz auf dem Schirm, deswegen muss man die mal anhören. bin da eher so bei den typisch Verdächtigen tatsächlich.
Ja, so. Ja, es gibt einen Grund, warum es die typischen Verdächtigen sind.
Ja, ja, klar. Okay, abschließend deine privaten Wünsche und die Wünsche an die Blasmusikszene.
Meine privaten Wünsche sind ganz simpel. Gesundheit für meine Familie und für alle im Prinzip. Genau. Für die Blasmusikszene würde ich mir wünschen, mehr Offenheit. Genau, und mehr, wie soll ich sagen, mehr Offenheit im Sinne von auch mal von außen Profis zu holen, die wirklich an fundamentalen Sachen arbeiten, die dem ganzen Projekt, dann der ganzen Kapelle oder Musikverein zuträglich sind. Genau, ein bisschen Input von außen zulassen, mehr Input von außen zulassen, falls das nicht schon stattfindet.
Finde ich schön, finde ich wirklich gut, weil das täte der ganzen Sache wirklich, wirklich gut. Georg, vielen Dank. Dann haben wir es auch relativ pünktlich geschafft, wenn du sagst, du musst um 9 los. Dann haben wir es ganz gut getimt.
Perfekt.
Vielen Dank.
Ich sage danke.
Das war sie also, die erste Folge im Jahre 2024. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Vielen Dank an Georg Pranger, der sich Zeit genommen hat und mit mir über das Euphonium gesprochen hat. Der spannendste Punkt war für mich natürlich der Circle of Excellence. Ich werde mich mit dem Thema noch ein bisschen beschäftigen. Vielleicht gibt es da auch mal eine Podcast-Folge dazu und mal sehen, inwieweit ich das für mich beziehungsweise vielleicht auch für mein Blasorchester umsetzen kann. Mich würde interessieren, was hat euch denn am besten in dieser Folge gefallen? Oder habt ihr sogar Gästevorschläge, Gästewünsche? Dann schreibt die doch einfach in die Apple Podcasts oder schreibt mir direkt unter blasmusikpodcast@gmx.de. Blasmusikpodcast als ein Wort. Ich möchte nochmal auf meinen Newsletter hinweisen. Der kommt einmal im Monat. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr mich und mein kleines Team etwas unterstützen wollt, dann findet ihr die Möglichkeit unter Patreon. Als Dankeschön gibt es noch weitere Folgen bzw. auch die Entwicklung eines neuen Folgenformats, bei dem ihr ein bisschen mitsprechen könnt. Ich möchte mich bedanken bei Buffet Grandpont, bei David Hansen für den Schnitt und bei Dirk Mattes für die Musik. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht's gut, euer Andi.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.